gut seht ihr aus. Schön, von hier vorne euch alle so zu sehen. Das ist echt toll. Ich freue mich, dass ich wieder mal reden darf, predigen darf. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Bibelstelle, die mich angesprochen hat und die mich dann auch nicht losgelassen hat. Und hat mich erinnert an eine Predigt, die ich 2007 schon mal gepredigt habe. War da jemand schon da von euch? Ja, okay, so ein paar kennen das vielleicht, wenn ihr das jetzt nicht vergessen habt inzwischen. Wenn nicht, ist nicht schlimm, ich wiederhole einiges. Und zwar habe ich Offenbarung gelesen, so in meiner stillen Zeit, jeden Tag ein bisschen. Und da ist mir ein Vers ins Auge gesprungen und den wollte ich gerne mit euch teilen. Und dann von dort aus weitergehen. In der Offenbarung wird ja geschildert in einer Vision, was passiert, wenn die Welt einmal zu Ende ist. Wie Gott sich das Ende der Welt gedacht hat. Und dort wird dann auch beschrieben, wie alles immer schlimmer wird und die Christenverfolgung schlimmer wird, wie die Erde so langsam dem Abgrund entgegenschlittert. Und dann in Offenbarung 18, Vers 1 bis 5, die will ich euch vorlesen, da wird eine Begebenheit geschildert und da wollt ihr euch mit hineinnehmen. Okay, so, und das ist alles sehr bildlich gesprochen, für die das noch nicht gelesen haben oder noch nicht kennen. Und diese Bilder muss man so ein bisschen erläutern. Und das ist auch das Schwierige an diesen Bildern, da streiten sich die Gelehrten, wie muss man das interpretieren. Und ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, wenn Leute das anders sehen, ist das okay. Gut, aber ich nehme euch da mal mit rein. Okay, Offenbarung 18, Vers 1. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis voller unreiner Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus an ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott gedachte ihrer Frevel. So, Babylon, das ist jetzt immer so, da kriegen alle Gänsehaut irgendwie, ne? Ich auch. Die große Hure. Was ist damit gemeint? Es kann man so nicht sagen. Es hat damit zu tun, wir sehen, das ist wahrscheinlich keine richtige Weltmacht, sondern eher eine Kultur, ein Herrschaftssystem, eine moralische Autorität dort. Was wir sehen ist, dass das viel mit Geschäftemacherei zu tun hat, dass dort viel Handel stattfindet mit Babylon. Wir sehen, dass viele Herrscher, Könige mit ihr Geschäfte machen. Und für mich sieht das so aus, als ob es sich um ein Wertesystem handelt, was in vielen Ländern wirksam ist und was in vielen Herzen wirksam ist, was sehr viel mit Geld und mit Geschäftemacherei zu tun hat, verbunden mit großem Unrecht, mit großer Ungerechtigkeit und auch verbunden mit großem moralischen Verfall. Ne? Und weiter will ich da gar nicht eingehen. Das, was hier für mich wichtig ist oder was mich angesprochen hat, ist der Vers 4. Ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Es findet hier eine Trennung statt. Also die Situation verdichtet sich immer mehr. Es wird immer schlimmer. Dieser Geist, dieser Babylons wird immer mächtiger. Und dann kommt ein Engel, der ruft mit großer Kraft und Autorität an das Volk Gottes, die Gott gehören, tretet raus aus Babylon, trennt euch von ihr, separiert euch, damit, wenn der Untergang von Babylon kommt, den Gott bewirkt, damit ihr nicht dabei seid. So, ne? Viele reden ja von der Entrückung, das heißt dort, wo Gott sein Volk rausruft aus der Welt, also ein Ereignis, was so plötzlich stattfindet. Es gibt so Filme, die sind ganz witzig, da wacht dann so ein Mann morgens auf und seine Frau ist nicht da und seine Kinder sind nicht da und Autos fahren irgendwo auf der Straße ohne Fahrer rum und machen Verkehrsunfälle, weil die Entrückung war da und alle Christen sind weg. So glaube ich ist das nicht. Hier steht erstmal, dass dieser Engel dort, dass dieses Ereignis für alle sichtbar wird, auch für die, die Gott nicht kennen. Und es ist kein Ereignis, was so passiv passiert, so verstehe ich das, dass man plötzlich schupp, weg ist und man selber wundert sich, so wie Philippus, wo bin ich gerade? Sondern, dass ein Ruf geschieht und es eine aktive Tat ist, sich zu trennen und sich zu separieren. Warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, man muss bereit sein für diese Situation. Und Gott bereitet uns vor für diese Situation. Das ist nicht etwas, was mit uns passiv geschieht, sondern was dann ein aktiver Gehorsamsschritt ist. Wie komme ich drauf? Wir lesen mal Lukas 17, Vers 24. Da erzählt Jesus auch vom Ende der Welt, wie das sein wird. Da kommt der Blitz wieder. Denn wie der Blitz leuchtend von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Vorher aber muss er vieles leiden und verwerfen worden von diesem Geschlecht. Das kennen wir ja schon. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird, also Jesu Wiederkommen. An jedem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben oder seine Seele zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Und ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden mahlen, die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Seht ihr dasselbe hier nochmal? Es findet an dieser Axt der Trennung statt. Von denen, die Gott gehören und denen, die Gott nicht gehören. Und es ist auch keine Zeit mehr da, wenn das so sein wird, dass man sich noch schnell für Jesus entscheiden kann. Oder die Leute, die merken, oh, ich bin nicht dabei, jetzt bringe ich mein Leben noch schnell in Ordnung. Das ist dann zu spät, das geht dann nicht. Das ist echt krass. Und dann, Jesus sagt ja hier sogar, das wird sogar so sein, dass man nicht mehr, dass selbst die Christen so schnell reagieren müssen und sich so schnell entscheiden müssen, dass sie keine Zeit mehr haben, das Werkzeug zu holen, die Bohrmaschine abzustellen, den Herd auszumachen, keine Ahnung, das Bügeleisen auszustellen. Dann geht es rapsi-zapsi los. So, alter Schwede. Und Jesus benutzt auch noch andere Gleichnisse, das zu erklären. Es gibt so ein Gleichnis, wie er die Schafe und dass die Schafe und die Böcke getrennt werden. Ich glaube sogar dieses Gleichnis von den Jungfrauen, die vor einen sind vorbereitet, die anderen nicht, spielt auch auf diese Situation ab. Es gibt viele Situationen, wo Jesus immer wieder warnt oder seid wachsam, sagt er immer, ihr wisst nicht, wann das Ende kommt. Und ich merke so, diese Wachsamkeit, die geht uns in unserer heutigen Zeit echt so ein bisschen verloren. So, wir denken immer, ja, Gleichnis mit den Jungfrauen. Der Bräutigam kommt später. Er verspätet sich. Und so, denke ich, sind wir auch gerade in der Situation, dass kommen Jesu, irgendwie verspätet es sich. Es dauert und dauert. Und mit der Zeit glaubt man nicht mehr so richtig daran, dass das irgendwie kommt. Und Jesus sagt das immer wieder. Seid wachsam, das passiert. Immer wieder erzählt er solche Geschichten, dass man bereit sein muss. So, und jetzt kommt hier eine interessante Parallele, die Jesus zieht. Er sagt nämlich, denkt an Lots Frau. So, und gibt uns einen Hinweis oder eine Parallele, wie das zum Ende der Zeit sein kann und wie es auch schon mal passiert ist. Und deswegen denke ich, schauen wir uns das mal genau an. Es geht dort um Lot und natürlich um seine Frau. Aber eigentlich ist zum Ende ist Lots Frau die Hauptperson, am Anfang ist es noch Lot. Und man muss vielleicht so die Vorgeschichte von Lot kennen. Lot ist der Neffe von Abraham. Und Abraham hat einen Bund mit Gott geschlossen, oder Gott mit ihm eigentlich. Und Gott hat gesagt, Abraham, aus dir will ich ein großes Volk machen. Er ist sozusagen der Vater des Glaubens, von allen, die glauben. Und Lot gehörte dazu als seine Familie. Und er war eigentlich so wie Abraham, jemand, der schon eine Beziehung zu Gott hatte oder von Gott auserwählt war, dass Gott an ihm handelt. Genauso wie mit Abraham. Abraham noch mehr, aber Lot gehörte zur selben Sippe. Insofern war er mit dabei. So, und Gott segnet Abraham und Lot über alle Maßen. Seine ganze Güte, seine ganze Liebe wird an den beiden sichtbar. Die sind ja Viehzüchter und Nomaden, kriegen so viel Nachwuchs mit ihren Herden und sowas, dass sogar die Täler, wo sie ihre Viecher da weiden lassen, die werden zu klein. Und irgendwann entscheidet sich Abraham und Lot, das geht so nicht mehr. Es gibt Streit, unsere ganzen Herden, die grasen hier alles ab. Wir müssen uns trennen. Und dann ist das so, dass Abraham Lot vor die Wahl stellt. Die sitzen da auf so einem Berg oder so. Und dann sieht man da so etwas karges Land, und dann sieht man da schönes Land mit zwei Städten, nämlich Sodom und Gomorra. Und Abraham fragt Lot, wo willst denn du hin? Und Lot sagt, klar, ich nehme hier dieses coole Tal, wo die beiden Städte da sind, ich gehe dahin. So, und Abraham, okay, akzeptiert er, und so trennen sich ihre Wege. So, und die Situation, die sich hier abspielt, da lebt Lot in Sodom. Die Frage ist, was hat er, das wird jetzt nicht beantwortet, aber für mich, der hatte so viel Vieh gehabt und so viel Wohlstand, das kann er nicht in seiner Stadt irgendwie ernähren. Ne? Frage ist, warum ist er dort reingezogen in die Stadt und warum hat er das irgendwie aufgegeben, und eigentlich gehört er dort nicht hin. Er ist ein Fremder, das sagen die auch. Du bist ein Fremdling unter uns. Lot weiß es, ich gehöre zu Gottes Volk. Ne? Er weiß, ich habe meine Herden, keine Ahnung, was mit denen jetzt ist. Auf jeden Fall lebt er nicht mehr so, wie es eigentlich gedacht war. So, und jetzt passiert Folgendes. Gott sagt, die Städte Sodom und Gomorra, die sind so durch und durch schlecht. Da muss ich handeln. Und dann kennt ihr die Geschichte von wie er mit Abraham spricht und Abraham so verhandelt und sagt, hier, pass auf, wenn dort aber in Sodom nur einer ist, ja, es geht dann immer erst 150, immer weniger, wenn da einer ist, der dich lieb hat, der gerecht ist, willst du ihn trotzdem mit umkommen lassen? Und Gott sagt ihm jedes Mal, nee, mache ich nicht. Ne? Und letztendlich ist es so, dass Gott Engel losschickt, um Lot aus dieser Stadt, die zerstört werden wird, rauszuholen. Und da steigt die Geschichte jetzt ein. Die zwei Engel, die kommen in menschlicher Gestalt, ne? 1. Mose 19, ab Vers 1 lese ich. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach, siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechtes, bleibt über Nacht und lasst eure Füße waschen. Früh morgens mögt ihr aufbrechen und eure Straße ziehen. Aber sie sprachen, nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Seltsam eigentlich, ne? Was entscheidend ist, Lot erkennt die als vom Herrn, als Engel. Irgendwie, woran wissen wir nicht, merkt er, dass die sind von Gott gesandt. Das sind schon mal, das sind keine normalen Wanderer, die dort vorbeikommen, sondern das sind Leute, die von Gott kommen. Ich weiß nicht, ob er das weiß, weil Abraham ihm erzählt hat von seinen Begegnungen mit Engeln, ne, oder wie auch immer, auf jeden Fall wahrscheinlich aus seiner Vergangenheit, aus seiner Historie, aus seinem alten Leben, wo er noch nicht in Sodom war, wusste er, diese Leute zu erkennen. Und er sieht das und sagt, oh, das ist was Besonderes, und rennt zu denen hin und sagt, die beiden müssen jetzt zu mir ins Haus, die will ich aufnehmen. Er nennt sie Herren, ne, also Respekt, und räumt denen auch Autorität ein. Das ist schon mal gut. Aber die wollen nicht. Ne? Die wollen nicht. Warum denn nicht? Ne? Die kommen doch, um Lot zu retten. Und die wollen nicht in Lots Haus, unter sein Dach, unter seine Autorität. Das zeigt uns, dass mit Lot schon mal was nicht stimmt. Ne? Irgendwas ist schief im Hause Lots. Ne? Da passt irgendwas nicht. Und diese Engel wollen nicht in seinen Herrschaftsbereich, in seinen Heimatbereich, in seine kleine Welt zu Hause wollen sie nicht eintreten. Naja, aber Lot, und da geht es weiter, der nötigt sie so sehr, 1. Mose 19, 3, dann nötigte er sie sehr und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und da machte er ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Brote und sie aßen. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Gib sie heraus, dass wir ihnen beiwohnen. Beiwohnen, Lutherdeutsch, ne, Umschreibung, wir wollen Sex mit denen haben. Ne. Es geht weiter, 1. Mose 19, 6. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne, die will ich euch herausgeben und dann tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Dachs gekommen. Alter Schwede, Lot, was geht da ab bei dir? Ne? Eigentlich einer, der zur Familie Gottes gehört, der, wo Gott ihn gesegnet hat und ihn berufen hat, zu kommen und zu ihm zu kommen und mit ihm zu leben und an Gottes Güte teilzuhaben. Wie kann das sein, dass Lot jetzt so eine Aktion hier anbietet, ne? Dass er seine eigenen Töchter, erstmal die Ansprache hier, ach liebe Brüder, müsst doch eigentlich heißen, ihr perversen Schweine, haut ab, ne? Ja, und nicht so, ach liebe Brüder. Versteht ihr, was in seinem Herzen dort vor sich geht? Ne? Er wohnt in Sodom. Er gehört nicht zu Sodom. Aber Sodom kehrt in sein Herz ein. Langsam sickert Sodom, die Werte von Sodom. Ne? Er macht zwar nicht mit, aber er akzeptiert das und so langsam sickert das in sein Bewusstsein ein. Ne? Er distanziert sich nicht mal wörtlich, sagt, meine lieben Brüder, sagt er, tut nicht so übel, von wegen, ihr gehört doch eigentlich, wir sind doch alle, wir gehören doch zusammen. Nein, gehören sie nicht. Ne? Er gehört zu Gott und Sodom ist dabei unterzugehen, er gehört nicht dazu, aber er fühlt sich so zugehörig, dass er sie Brüder nennt. Ne? Und dann ist das so? Die wollen diese Fremden dort vergewaltigen, groß und klein, nicht nur eine kleine Gruppe, sondern die ganze Stadt steht da, jung und alt. Ne? Und in Lots Herzen ist das so, ja, dass diesen Geist, diesen sexuellen Missbrauch, das ist eigentlich okay, aber es ist halt nicht okay mit meinen Gästen. Nehmt doch lieber meine Töchter. Ne? Alter Schwede, was ist da passiert? Über die Jahre, in der Lot in dieser Stadt wohnt, wo er nicht hineingehört, sickern die Werte von Sodom in sein Herz hinein. Er denkt immer noch, er ist ein Fremder, aber in seinem Denken und seinem Handeln wird er so wie die. Und er merkt es gar nicht. Und ich finde das so dramatisch, dass die Liebe zu dieser Stadt größer ist als die zu seinen Töchtern. Ne? Alter Schwede, was geht da ab? So, Lot wohnt in der Stadt, gehört nicht zu ihr, übernimmt die Werte der Stadt und Sodom, was bisher nur ein Wohnort ist, zieht ein in sein Herz. Und ich frage mich, ob das mit diesem Babylon, von dem am Ende der Zeit geredet wird, nicht ähnlich sein wird. Na, dass wir in dieser Welt leben, in der Bibel steht, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und ich glaube, die Gefahr ist genau die gleiche wie hier in Sodom, dass durch das, was um uns herum passiert, das, was in den Medien kommt, das, was an den politischen Entscheidungen geschieht, an Gesetzen gegeben wird, wie auch immer, dass Stück für Stück Babylon in unseren Herzen einziehen kann. Oder dass wir es so wie Lot zwar nicht selber machen, aber akzeptieren ein Stück weit und diese Werte für richtig halten. Und diese Werte, sage ich mal, ihr könnt das machen, ich mache es nicht, aber ich trenne mich auch nicht davon. Und wenn es zum Konflikt kommt, bin ich nicht stark genug, dem zu widerstehen und gehe auf euch ein. Ne? Ich finde das eine ganz große Gefahr. Ne? So, was passiert jetzt hier mit weiter? 1. Mose 19, 9. Sie aber sprachen, weg mit dir. Und sprachen auch, du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren? Wohlan, wir wollen dich noch übler plagen als jene. Und sie drangen hart ein auf den Mann Lot. Doch als sie hinzuliefen und die Tür aufbrechen wollten, griffen die Männer hinaus und zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür. Interessanterweise nützt es nichts, dass Lot auf die Forderungen von denen eingeht. Dadurch, dass er sich anpasst an Sodom, dass Sodom in ihm ist, er sich mit denen solidarisiert, obwohl er nicht dazugehört, es nützt nichts, sie akzeptieren ihn trotzdem nicht. Ne? Und sie sagen, du bist ein Fremdling hier, willst regieren? Nein, er will jetzt nur mal nicht das, was sie wollen in einer Situation, ne? Sonst ist er da schon gut integriert. Und sie sagen, wir wollen dich noch übler plagen als jene. Das heißt, es geht denen gar nicht so sehr um ihre eigene Triebbefriedigung, sondern sie wollen wirklich sadistisch dort den Leuten schaden, ne? Und auch hier Lot. Und die Kompromisse, die Lot gemacht hat, sich dort mit denen zu solidarisieren, sich einzufügen, sich zu integrieren, die Werte von denen, auch wenn das vielleicht nicht bewusst hat, anzunehmen, es nützt ihnen überhaupt nichts. Deswegen hat er das ja gemacht wahrscheinlich. Ne? Also ich gehe da gleich noch drauf ein. Okay, Anpassung bringt gar nichts. So, ne? Okay, 1. Mose 19, 11. Und sie schlugen die Leute, also das sind jetzt die Engel gemeint, die Lot ins Haus geholt haben. Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, klein und groß mit Blindheit, sodass sie sich vergebens mühten, die Tür zu finden. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemanden hier, einen Schwiegersohn, deine Söhne und Töchter, wer noch zu dir gehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte. Denn wir werden diese Städte verderben, weil das Geschrei über sie so groß ist vor dem Herrn, der hat uns gesandt, sie zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete den Männern, die seine Töchter heiraten sollen. Toll, Lot, ne? Was hast du da gerade mit den Töchtern vorgehabt? Egal, ne? Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Die aber meinten, er scherze. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führte ihn hinaus und ließ ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Interessant, Lot kann sich nicht lösen. Ne? Er gehört nicht dazu, zu der Stadt. Eigentlich müsste man noch sagen, Lot, dieses ganze Chaos hier in der Stadt, Gott macht dem ein Ende und du wirst gerettet. Komm jetzt raus. So, ne? Komm raus da. Und Lot müsste auch eigentlich sagen, oh, endlich, ne? Endlich. Und zack, weg. Der Engel hat einen Engel geschickt, mich zu retten. Zwei sogar, raus. Und ich bin frei. So, ne? Aber Lot zögert. Der hängt da dran an dem ganzen Mist. Ne? Und die Frage ist, warum kann sich der Unterdrückte, Lot, nicht von dem Unterdrücker lösen? Weißt du, häufig denken wir, was uns hält oder was uns bindet, das sind die tollen Sachen, die angenehmen Sachen, die attraktiven Sachen. Ne? Die halten uns fest, um uns davon wegzulösen. Abzuwenden und zu Gott zu kommen, ihm zu gehorchen, ihm nachzufolgen. Ne? Aber erstaunlicherweise es ist hier der Unterdrückte, der sich nicht von seinem Unterdrücker lösen kann. Lot will da bleiben, da kommt er nicht weg. Das Opfer kann sich nicht von dem Täter lösen. Ne? Und ich frage mich, wie das später sein wird oder was das für uns bedeutet, für unser Glaubensleben, wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht loslassen, ne, dann hindert uns das. Warum ist das hier in diesem Fall so? Ich glaube, Lot passt sich an, um Sicherheit zu bekommen in dieser Stadt. Ne? Er nennt meine Brüder, er geht Kompromisse ein mit den Werten, er bietet ihnen seine Töchter an. Ne? Warum? Damit er dort akzeptiert wird, damit er in Ruhe gelassen wird, aus Angst vor der Grausamkeit dieser Stadt. Ne? Deswegen macht er Zugeständnisse. Und wenn Gott ihm jetzt sagt, geh raus, dann denkt er, ich habe doch so viel bezahlt an dem Preis, dass ich dazugehöre. Ich habe doch so viel geopfert, so viel aufgegeben. Ne? Und jetzt soll ich rausgehen und ich habe noch gar nicht den, sag ich mal, diesen Benefit, den ich bezahlt habe, empfangen. Und er wird ihn ja auch nie empfangen. Das ist eine Lüge. Ne? Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir, wenn wir uns angepasst haben, die Anpassung hat einen Preis. Wenn Babylon in unser Herz eingezogen ist und wir Zugeständnisse gemacht haben an unmoralische Verhaltensweisen, an unmoralische Sichtweisen, an Unrecht, was passiert, was wir so innerlich akzeptieren, ne? Dann zahlen wir einen Preis dafür, unter denen wir leiden und der uns auch daran hindert, uns davon zu trennen, wenn es drauf ankommt. Ne? Weil wir sind Teil des Ganzen geworden. Und das ist, finde ich, ziemlich dramatisch, weil die Befreiung, die eigentlich hier passiert, da hat Lot Schwierigkeiten, die anzunehmen. Gott ist gnädig, die Engel greifen ihn bei der Hand und zerren ihn da raus. Ne? Alter Schwede, schon mal gut gegangen. Ne? So, er ist raus, jetzt geht's weiter. 1. Mose 19, 17. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine von den Engeln, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen. Und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich sonst das Unheil ereilen, sodass ich stürbe. Siehe, das ist eine Stadt, in die ich fliehen kann. Und sie ist klein. Dahin will ich mich retten, dass ich am Leben bleibe. Ist sie nicht klein? Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Soar genannt. Ey, Lot, ne? Der kommt da raus, Gott rettet ihn. Er hätte es alleine nicht geschafft. Durch die Engel rettet Gott ihn da raus und sagt so, jetzt aber ab, nimm Füße in die Hand, nimm und weg hier, ne, raus und ab ins Gebirge, damit du sicher bist. Und er sagt, ah, oh, nee, ne, irgendwie, ah, Gebirge, es ist nicht so schön, ne, ich will lieber in diese kleine Stadt da, die ist auch gar nicht schlimm, weil die ist ja nur ganz klein. Ne? Ah, okay, so, ne. Er hat es nicht kapiert, weißt du? Er hat nicht kapiert, wie ernst die Lage ist. Sodom war noch nicht zerstört, ne. Und ich glaube, ich ziehe mal diese Parallele mit uns. Wenn Gott uns ernsthaft darum bittet, uns zu trennen, gedanklich von den Werten dieser Welt, unser Leben rein und heilig zu machen, zu führen, Dinge, die nicht in Ordnung sind, unserem Herzen aufzuräumen, anzupassen, Vergebung zu empfangen, Entscheidungen, die falsch gemacht sind, zu revidieren. Ne? Wenn Gott das ernst meint, weil er uns retten will, dann sind wir häufig genauso wie Lot, sagen, ah, jetzt es geht mir echt gegen den Stolz, mich da zu entschuldigen. Ne? Können wir das nicht irgendwie anders regeln? Ne? Muss ich wirklich das aufgeben? Ne? Ey, es geht um unser Heil und unsere Rettung. Und Lot redet zwar, danke, dass du mich in deiner großen Barmherzigkeit gerettet hast, aber ich glaube, er denkt immer nur so aus dieser Stadt heraus, die er eigentlich gar nicht so richtig verlassen wollte, frommes Gebrabbel. Ne? Der redet von Rettung, aber der hat noch nicht kapiert, dass die Stadt vernichtet wird. Ne? Dass die Stadt dem Untergang geweiht ist. Er denkt immer noch so, ja Gott, schön. Und weißt du, so sind wir auch manchmal. Wir reden, Gott hat mich gerettet und sowas. Ne? Aber er hat uns wirklich gerettet. Ne? Wir kommen in den Himmel. Ne? Wir dürfen bei ihm sein in alle Ewigkeit. So, ne? Er rettet uns nicht nur aus irgendwie unschönen Situationen, er rettet unsere Seele, ne? Die ewig leben darf. Ne? Das ist cool. Und Lothar hat es nicht kapiert, wir auch häufig nicht. Ne? So, und jetzt rennt er da in diese kleine Stadt, weil die ist ja nicht ganz so schlimm. In seinem Kopf ist immer noch große Stadt, große Sünde, kleine Stadt, kleine Sünde, also nicht so schlimm. Also hat er es noch nicht so richtig geblickt, dass er nicht dazugehört, auch nicht zur kleinen Stadt, dass er Gottes Kind ist. Ne? Und ich denke, das kann ich bei mir so auch so gut sehen, häufig haben wir das auch nicht kapiert. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Große Sünde, kleine Sünde, gar nichts. Wir sind Gottes Kinder. Ne? Wir gehören ihm. Wir sind rein und heilig vor ihm. Dazu sind wir berufen, geschaffen, in seiner Ewigkeit mit ihm zu sein. Ne? Das ist unsere Identität. Wir gehören weder groß noch klein. Hier Welt gehören wir nicht dazu. Ne? Okay, es geht weiter. Lot kommt nach Zoar, genau, Vers 23, und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte, was auf dem Land gewachsen war. Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Warte, ach so, das habe ich hier doppelt, genau. Okay, so, genau, bis Vers 26. Lot hat nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Er war gerettet, aber in seinem Herzen hat er die Rettung noch gar nicht so richtig begriffen. Ne? Die Frau von ihm, der Engel sagt, schaut euch nicht um, trennt euch, rennt ins Gebirge, weg von dieser Stadt. Seine Frau dreht sich um und guckt zurück. Und erstarrt zu dieser Salzsäule. Ich glaube, das ist ein Bild auch, das kann man auch geistlich verstehen, für die oder für Situationen, wo du rausgerettet bist, aber gedanklich noch zurückschaust. Ne? Die Partys damals waren doch gar nicht so schlecht. Ich hatte zwar Depressionen und mir ging das schlecht und ich fühlte mich abgelehnt und missbraucht und ausgenutzt, aber die Party war eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Oder eigentlich habe ich ja auch meinen Spaß gehabt. Habe ich zwar nachher einen tierischen Kater gehabt und drunter gelitten, ne? Aber versteht ihr, es ist so manchmal, man schaut dann auf sein altes Leben zurück, weiß gar nicht mehr, worunter man gelitten hat, hat den Lots Frau vergessen, dass ihr Mann gerade mal ihre Töchter da den vorwerfen wollte. Ah, irgendwie sehnt sie sich dann doch noch mal zurück. Ne? Und das geht nicht. Und sie bleibt erstarrt zwischen ihrem alten Leben und dem neuen Anfang bleibt sie dazwischen. So, kommt weder vor noch zurück. Ne? Und ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr bei uns Christen. Unser altes Leben ist vorbei. Ne? Wir sind gestorben mit Christus, ne, und mit ihm auferstanden. Er hat unsere Schuld vergeben, wir haben ein neues Leben empfangen. Gott hat seinen Geist in uns gegeben, alles, was wir brauchen für das neue Leben. Wenn wir jetzt zurückschauen, denken, ah, damals, also so ein bisschen Sünde war ja gar nicht so schlimm, wenn ich, ne, eigentlich so, ne, dann gucken wir zurück. Und wir laufen nicht mehr nach vorne. Und wir bleiben stehen dort, wo Gott uns rausretten will und einen neuen Anfang machen will, uns neues Land geben will. Ne? Ich weiß nicht, was Gott vorgehabt hat mit dem Gebirge dort. Da, ich glaube, das war jetzt nicht nur so ein bisschen raus aus der Stadt im Gebirge verstecken. Ich glaube, Gott hat einen Plan gehabt für Lot im Gebirge. Da ging es ihm gut. Oder sollte es ihm gut gehen? Ne? Ich weiß nicht, ob er dann wieder Viehzüchter geworden ist, Nomade, keine Ahnung, was Gott davor hat. Aber er wollte nicht, er wollte wieder in so eine Stadt hinein. Und er hatte selbst, als er raus war, noch Schwierigkeiten, sich zu trennen davon. Und das ist, glaube ich, echt die große Gefahr, der wir uns stellen müssen. So, ne? Wie weit ist Sodom in mir eingekehrt und macht es schwer, mich zu trennen? Wie weit ist Babylon in mir schon drin? Ne? Es ist immer so ein gutes, ich war ja mal bei Jugend an Mission so, und das war immer ein sehr schöner Charaktertest. Da war immer so dieses typische Szenario, nimm an, Gott sagt dir, morgen gehst du nach Usbekistan in die Mission. So, morgen geht's los, morgen geht der Flieger. Bist du bereit? So, ne? Woran hängt das Herz? Hängt das an, ich will noch mit den Leuten irgendwas machen, ich will noch mein Abschluss machen, ich will noch, keine Ahnung, was da ist, ne? So, was uns hält. So, und es ist ja nicht nur, wenn ja nicht jeder in die Mission so, ne? Es ist auch manchmal einfach nur das einfache Gehorsam, wenn Gott euch sagt, mach das und das. Und du denkst, geht das nicht irgendwie anders? Hätte Gott nicht auch Lot in Sodom da in seinem Haus beschützen können? Nein, Lot musste raus. Ne? Lot musste raus. Ne? Manchmal geht es nicht anders, als sich zu trennen, als klaren Schnitt zu machen und Gott zu gehorchen. Ne? So, vielleicht kann das Anbetungsteam schon mal auf die Bühne kommen. Und dann möchte ich, dass wir mal so in unserem Herzen so durchhaken, ne? Gibt es irgendetwas? Und ich glaube, Gott, da brauchen wir nicht, manchmal gar nicht lange suchen. Gott zeigt uns das blitzeschnell. Ne? Gibt es irgendetwas, was mich aufhält, so mich ihm ganz zuzuwenden, ihm ganz nachzufolgen, ihm spontan zu gehorchen? Wenn er sagt, tu, dann jawohl, mache ich. Ne? Gerne, freue mich drauf, ich bin raus. Wenn er sagt, ich rette dich, aber folge mir nach. Ne? Dass du dann sagst, oder mach das und das, dass du bereit bist. So, ne? Und das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist, lass uns mal, und das ist, glaube ich, noch viel schwieriger, lass uns mal überlegen, und das ist vielleicht auch ein Prozess, wo Babylon so langsam in unser Herz eingesickert ist. Ne? Wo wir das so um uns herum, was so passiert, einfach, wir wundern uns dann zwar, das ist ja nicht so gut, ne? Aber dann, ja, aber dann ist es halt so. Und dann wird es immer schlimmer, ja, ist es halt so. Und dann wird es noch schlimmer, ja, das ist aber nicht gut, aber versteht ihr? Aber irgendwie muss das ja wohl. Ne? So Schritt für Schritt merken wir nicht, wie wir uns anpassen. Ne? Und lass uns da, das kann auch bei jedem irgendwie anders sein, ne? Lass uns da gucken, wo Babylon schon in unserem Herzen irgendwie eingekehrt ist. Ne? So, und dann, ich würde sagen, wir singen jetzt ein Lied, ne? Und dann kann das jeder für sich so überlegen und dann beten wir nochmal. Ja, und dann können wir auch, wer will, kann dann auch noch selber Gebet in Anspruch nehmen. Unsere Gebetsecke ist gerade abgehängt, dann würde ich sagen, verlegen wir die da drüber in die Ecke. Ja, also wenn dann Gebetshelfer da sind. Weil manchmal ist es tatsächlich so wie bei Lot, dass man merkt, ich komme da nicht so richtig raus, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Ne? So wie die Engel Lot dort an die Hand genommen haben. Und dann nimm ruhig Gebetshilfe in Anspruch, dass dich jemand an die Hand nimmt, so bei bestimmten Sachen, ne? Und dir dabei hilft, so Entscheidungen zu fällen. Okay, lass uns zum Herrn gucken und dann melde ich mich gleich nochmal.